Deutschlandfunk Kultur Interview.
Da bringen wir Ihnen jetzt gleich mal zu Gehör, was vor fast genau 4 Stunden im Kennedy Space Center in Florida passiert ist.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition, liftoff.
So klang das. 8 Jahre nach dem Ende des Shuttle-Programms ist wieder ein amerikanisches Raumschiff ins All gestartet, das Menschen befördern kann. An Bord der Kapsel Crew Dragon war jetzt noch ein Testdummy, aber im Juli, da sollen dann 2 Astronauten zur Raumstation ISS starten. Jenny Zülker, Sie haben ein richtig ausgeprägtes Faible für Science-Fiction. Kribbelt es eigentlich so ein bisschen im Bauch, wenn Sie sowas hören?
Ja, also peinlicherweise ist der, setzt da auch
so muss mein, nicht peinlich sein.
Nein, da setzt da aber auch so mein objektives, also als Journalistin natürlich gefragtes objektives Urteilsvermögen etwas aus, weil ich natürlich eigentlich sehe, dass ich mit meinem ökologischen Bewusstsein nicht vereinbaren kann, warum man das Geld, was man anders anbringen könnte, jetzt in irgendwie diesen, also in irgendeine Art von Raumfahrt steckt, ne? Und sich dann da überlegt, dass man eventuell auf dem Mars oder sonst auch, wo auch immer irgendwelche Petersilie anbaut, weil wir unsere Erde hier kaputt gemacht haben, aber dennoch habe ich tatsächlich ein großes, also ich kann ich das emotional sehr gut verstehen oder aus Neugier, und ich verstehe irgendwie auch diese Idee von diesem irren Milliardär, der dann sagt, ich meine, das ist ja immerhin auch ein Privatunternehmer.
Sie meinen jetzt, ja, das muss man vielleicht kurz dazu sagen, also Elon Musk, also die Raumkapsel, die da heute gestartet ist, die wurde entwickelt
Kapsel.
Von SpaceX.
Genau.
Und der SpaceX-Chef ist Elon Musk, der auch als Gründer von Tesla bekannt ist. Mhm. Das heißt, dieser Mann setzt gerade einen der größtmöglichen Abdrücke
ganz
in der
genau.
US-Raumfahrt.
Ganz genau, so kann man das gut sagen. Das trifft es ganz gut. Und das ist halt glücklicherweise, deswegen bin ich da auch so ein bisschen weniger spitz, das ist halt nicht die NASA, sondern eben sein Geld, was da reinfließt. Er hat dieses ganze Zeug finanziert. Er will jetzt, er macht natürlich mit der NASA einen Deal, er verdient damit auch Milliarden, dass er halt 2 NASA-Astronauten dahin transportieren möchte. Aber das ist alles auf seinem, also das Geld, das dafür jetzt ausgeschossen wird, das kommt von ihm. Und dass er da so merkwürdige Ziele dann noch im Hinterkopf hat, wie er möchte dann auch mal irgendwo hin und er möchte auf den Mars und da ein paar Jahre leben und er möchte halt rausfinden, wie man im Weltraum, keine Ahnung, wissenschaftlich oder aber auch was
Tesla
auch immer
anderes
genau, bauen kann, das ist seine Sache. Aber ich habe irgendwie ich bin großer Science-Fiction-Fan. Ich habe, das habe ich gerade schon kurz gesagt, in dieser Countdown, den wir gerade gehört haben, der kommt ja aus dem Science-Fiction-Film. Der erste Science-Fiction-Film, den es gab, ich glaube, der hieß Reise zum Mond oder so, ich weiß es gerade nicht genau. Der hat diesen Countdown, tatsächlich, es war ein Stummfilm natürlich, eingesetzt, weil um die Spannung zu steigern, weil man sonst überhaupt nicht wusste, wann die Rakete losgeht. Das hätte man ein Bild von einer Rakete gesehen und irgendwann wäre die hochgeschossen, weil man keinen Ton hatte. Und deswegen kam dieses 10, 9, 8, als wurde da eingeblendet. Man braucht eigentlich gar keinen Countdown, um sowas loszuschießen. Es hat sich aber so, es haben dann alle so gelernt. So wird also es halt so sehen, so ist es, wenn eine Rakete startet.
Ja.
Und deswegen gibt es das noch. Und ich habe von Anfang an, ich kann verstehen, dass Menschen in den Weltraum gucken. Ich finde auch nichts interessanter.
Es ist ein Menschheitstraum, den wir uns sehr viel kosten lassen, das haben Sie ja schon gesagt.
Aber wie gesagt, wenn das privat passiert, und Elon Musk erinnert mich immer auf so eine gleichzeitig fatale, aber auch irgendwie positive Art und Weise an diesen Charakter aus diesem Robert Zemeckis Film Contact, wo eine Astronautin irgendwie die Chance bekommt, Außerirdische zu treffen, und dann funktioniert das Ganze aber nicht und es bricht zusammen und es ist kein Geld mehr da, und dann gibt es diesen verrückten Milliardär, der da im Weltraum die ganze Zeit schon rumfliegt, also in einer Kapsel um die Erde, und der finanziert das dann aus Eigeninteresse. Das ist übrigens eine Geschichte, die auf Carl Sagan beruht, auf einem Carl Sagan Buch, der ja auch so an dieser Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Science Fiction arbeitet, und das hat für mich einen sehr, sehr großen Reiz. Ich kann gut verstehen, dass man das interessant findet und da gerne mitmachen möchte.
Ja, wenn wir sowas wie Gesamtkosten, die das alles kostet, Unsummen, kaum vorstellbar eigentlich für so einen Normalverdiener, wenn wir da mal darauf schauen, was die NASA jetzt ausgibt für einen Sitz in den Soyuz-Kapseln, weil sie eben im Moment keine eigenen bemannten Raumschiffe zur ISS schicken, dann wird ziemlich schnell klar, dass sie gerne jemanden wie Musk dann Millionen, auch Milliarden dafür zahlen. Denn so ein Sitz kostet die US-Raumfahrtbehörde 82 Millionen Dollar im Moment.
Genau, da werden sie mit dem Musk irgendwelche anderen Deals gemacht haben. Aber ja, das ist natürlich auch eine Prestige-Sache. Die USA kann jetzt, oder die NASA kann ja nicht plötzlich jetzt sagen, also ehrlich gesagt, was wir da immer da hochschießen, ist eigentlich gar nicht, also so viel Erkenntnis haben wir dann auch nicht. Also die haben ja andauernd sind sind die in Rechtfertigungszwang. Also das ist ja die ganze Raumfahrt andauernd. Und es gibt glücklicherweise, also für mich jetzt als Fan glücklicherweise immer wieder Gründe, wo man dann doch sagen kann, das ist doch ganz gut, dass da so ein Satellit rumfliegt. Wir haben ja auch wettermäßig und wir können das Wetter voraussagen und wir können alles mögliche andere voraussagen. Ich bin froh, dass das so ist. Aber dass das meiste weiß ich nicht, aber zumindest ein großer Teil dieser ganzen Forschung tatsächlich mit so einer irgendwie vagen Science-Fiction-Hoffnung, wie vielleicht können wir mal irgendeinen Planeten dann mit uns kultivieren. Also dass das natürlich eigentlich Quatsch ist. Das ist ja auch klar, leider. Ja.
Diese Frage, ne, ob das alles so viel kosten muss, die läuft bei Ihnen ja jetzt ins Leere, weil Sie selbst von sich sagen, irgendwie so rational können Sie sich das selber gar nicht erklären oder Sie finden dann selbst auch immer wieder ein Argument, was so ihr Fable, die Attraktivität, der Gedanke und die Vorstellungen vom Weltraum haben, was es rechtfertigt. Das ist ja vielleicht aber auch durchaus so, dass wir uns Visionen leisten müssen, dass wir die brauchen.
Genau,
als
das sage ich
Menschen,
auch.
Als Gesellschaft.
Genau, Science Fiction ist ja auch eine nie versiegende Quelle, also Science Fiction an sich, also die fiktionalisierte Wissenschaft oder in die Zukunft schauende Wissenschaft oder die Fiktion, die in die Zukunft schaut, ist natürlich auch eine nie versiegende Quelle von Geschichten und von Ideen und von visionären Ideen und es entstanden ja tatsächlich eine ganze Menge Dinge nach Science-Fiction-Vorbildern. Es ist nicht, dass die Idee nicht auch ohne die Erzählung, also die Science-Fiction, auch da gewesen wäre. Ne? Also auch wenn man das jetzt nur, wenn reine Wissenschaftler das einfach sich ausgedacht hätten, hätte man vielleicht trotzdem, keine Ahnung, die Geschichte mit den Handys, die schon bei Star Trek waren und so. Also diese ganzen Beispiele, das wäre auch vielleicht alles so passiert, aber manche Sachen vielleicht auch nicht. Und das ist auch schön, dann später zu sagen, guck mal, das haben damals schon sich Leute ausgedacht und jetzt haben wir es endlich möglich gemacht. Also ich meine, überall, apropos, wo Fantasie im Spiel ist. Ja.
Apropos, guck mal, damals, man sagt, Sie hätten 1989 noch auf VHS aufgenommen.
Ja, ja. Genau. Genau, ich hab,
30 Jahre Mondlandung.
Genau, ich habe als, ja. Genau, als
das stimmt.
20 Jahre Aha. Mondlandung war das in 1989, stimmt. Aber ich habe damals, weil ich auch schon großer Fan war und 1969 nicht dabei sein konnte, also zumindest nur so ein paar Wochen alt war, habe ich das aufgenommen. Da wurde das komplett nochmal ausgestrahlt, diese ganze Sendung im Original, was damals ja auch nicht so einfach zu kriegen war, 1989, und mit irgendwie den Wissenschaftlern zwischendurch und dann immer so einem deutschen Wissenschaftler, der das 69 damals im Fernsehen dann erklärt hat und so mit Beispielen und so. Und ich habe auch die weiteren, also ich habe da es gab ja damals auch diese Challenger-Katastrophe wurde auch übertragen, die ja schlimm genug war. Aber auch das habe ich alles immer archiviert und auf VHS aufgenommen. Und ich spiele immer noch mit dem Gedanken, also ich habe mit dem Gedanken lange gespielt, das auf DVD nochmal zu digitalisieren. Aber ich glaube, zwischenzeitlich gibt es andere Möglichkeiten, sich solche Bilder anzugucken. Damals gab es die nicht.